17. Brief. Am 1. August des vorigen Jahres sah ich zum letzten Male meinen großen Lehrer und Freund. Aber welch eine traurige Veränderung hatte sich mit dem großen Manne zugetragen. Meine Freunde in Königsberg hatten mich zwar schon auf einen schmerzhaften Anblick vorbereitet, ja, sie hatten mir selbst von meinem Besuche abgeraten, aber ich konnte meinem Herzen nicht widerstehen. Ich eilte zu dem Manne hin, der so viele Jahre der Stolz und das Glück meines Lebens gewesen war, und fand leider seinen Zustand trauriger, als sie, die seine Kräfte allmählich hinschwinden sahen, in mir schildern konnten. Mit bangem Vorgefühl betrat ich die Schwelle, die mich einstens zu den höchsten und edelsten Freuden des Geistes einlud. Mit einer nie gehabten Empfindung öffnete ich das Studierzimmer des Weltweisen, wo ich sonst in dem engeren Kreise seiner Freunde das Glück seines besonderen Unterrichts und seiner vertrauten Freundschaft genoss. Aber denken Sie sich mein Gefühl. Kaum war ich ins Zimmer getreten, so erhob sich der gebückte Greis mit schwankendem Tritte von seinem Stuhle mir entgegen. Ich flog mit wehmütigem Herzen an seine Brust, ich drückte ihm meinen kindlichen Kuss auf seine Lippen, ich bekannte ihm meine Freude, ihn wiederzusehen, und er blickte mich mit mattem, forschenden Auge an und fragte mich mit einer freundlichen Miene, wer ich wäre. Mein Kant kannte mich nicht mehr. Er bat zugleich darauf um die Erlaubnis, sich setzen zu dürfen, weil ihm das Stehen zu schwer falle, nötigte mich gleichfalls mit seiner gewöhnlichen Freundlichkeit zum Sitzen und erkundigte sich von neuem, wer ich wäre. Ich führte ihm verschiedene, ihm sonst sehr wohlbekannte Umstände aus meinem Leben an, aber sie waren gänzlich aus seinem Gedächtnis verwischt. Ich nannte ihm verschiedene wichtige Dinge, bei welchen wir gemeinschaftlich tätig gewesen waren, aber sie hatten in seiner Seele keine Spur mehr zurückgelassen. Ich machte ihn auf Orte und Personen aufmerksam, wo und mit welchen wir öfters zusammen gewesen waren. Ich führte ihm Handlungen an, die er selbst für mich mit so vieler Teilnahme verübt hatte, aber auch diese konnten mich ihm nicht mehr in Erinnerung bringen. Es war schmerzhaft zu sehen, wie der schwache Greis sich anstrengte, um in die Vergangenheit von wenigen Jahren zurückzublicken und die gegenwärtige Anschauung von mir mit vormals gehabten Vorstellungen zu verknüpfen, und doch gelang es ihm nicht. Um das Gespräch nicht gänzlich sinken zu lassen, erkundigte ich mich bei ihm nach solchen körperlichen Umständen, über welche er sonst gewöhnlich zu sprechen pflegte, und es schien ihm angenehm zu sein, dass ich ihn in seinen engen und vertrauten Gedankenkreis zurückführte. Er sprach nun dieselben Sachen und Worte, die ich schon sonst öfters aus seinem Munde gehört hatte, aber auch bei diesem ihm so gewöhnlichen Gespräch blieben ihm die Gedanken stehen, und er konnte zu manchem kleinen Satz nicht das Schlusswort finden, so dass seine hochbejahrte Schwester, welche hinter seinem Stuhle saß und dasselbe Gespräch vielleicht schon oft gehört hatte, ihm das fehlende Wort vorsprach, welches er dann selbst hinzufügte. Während unseres Gesprächs, bei welchem er mich ununterbrochen ansah, rief er einige Male mit einer Äußerung von Freude aus: »Ihr Blick wird mir immer bekannter.« Ich hoffte mit Entzücken bei diesem frohen Ausruf, dass er sich meiner vielleicht doch noch erinnern würde, aber vergebens. Es blieb bei diesem sich aufhellenden Sinnenbilde, das in keinen Verstandesbegriff mehr umgeformt werden konnte. Ich musste ihn verlassen, ohne von ihm wieder erkannt zu sein. Der Greis selbst schien über sein geschwächtes Erinnerungsvermögen einige Rührung zu empfinden. Als ich mich zum Abschiede anschickte, so bat er mich einige Male, ich möchte mich doch nur seiner Schwester umständlich erklären, wer ich wäre, sie würde es ihm dann wohl gelegentlich beibringen. Ich tat es, und das gute Mütterchen kannte mich auch aus voriger Zeit noch genug, um mich ihm womöglich noch einmal ins Gedächtnis zurückzurufen. Hierauf umarmte ich meinen großen Lehrer zum letzten Mal und schied von ihm mit wehmütigem Herzen und mit tränenden Augen. Diese Szene meines letzten Besuchs bei Kant hat auf mich einen so rührenden Eindruck gemacht, dass sie sich mir unablässig vor Augen stellt und mich zu traurigen Betrachtungen veranlasst. Gott, was ist der Mensch und was ist Großes im Menschen? Der größte Geist des Zeitalters, vor dessen Blick nichts verborgen blieb, der mit seiner Kraft die ganze Natur, das ganze Gebiet des menschlichen Wissens umfasste, der durch das tiefe Dunkel des Irrtums, den Sonnenweg zur himmlischen Weisheit bahnte, ein unerschütterliches Gebäude der Philosophie erschuf und die Welt mit heller Wahrheit erleuchtete, dieser Geist konnte viele Monate vor der Trennung von seinem körperlichen Organ nicht mehr wenige Begriffe miteinander verknüpfen und zur Klarheit des Bewusstseins bringen. Der Mann, der durch seine Lehre die Weisen Europens in Erstaunen setzte, musste sich von seiner alten Schwester, die vormals den Geist und die Sprache ihres Bruders nie begriffen hatte, einzelne Wörter zur Bezeichnung ganz gewöhnlicher Gedanken vorsagen lassen. Welch eine bedenkliche Abhängigkeit des menschlichen Geistes vom Körperorgan! Und diese Geistesschwäche des großen Mannes entstand nicht plötzlich durch eine krankhafte Zerstörung der Denkorgane, sondern sie war eine allmähliche Lähmung des Geistes nach Maßgabe der schwächer werdenden Werkzeuge. Daher sich bei ihm auch keine Spur von Geisteskrankheiten, sondern nichts als Geistesschwäche äußerte, die sich nach und nach vermehrte. Schon vor 8 Jahren fand ich ihn etwas verändert, obgleich er sich an einzelnen Tagen, wenn die Funktionen der Natur gut vonstatten gingen, noch ganz in seiner vormaligen Geisteskraft zeigte. Seit dieser Zeit ward aber die Abnahme seiner Kräfte merklicher. Vor 4 Jahren fing er schon an, sich eines Gedankenzettels zu bedienen, auf welchen er die ihn besuchenden Reisenden verzeichnete. Auf diese Blättchen schrieb er endlich jede Kleinigkeit auf, die ihm von anderen gesagt oder ihm selbst eingefallen war. Vor 3 Jahren musste ich ihm über meine bevorstehende Amts- und Ortsveränderung Auskunft geben, aber es war ihm schon damals so schwer, mein neues Amt und den damit verbundenen Charakter zu behalten, dass ich ihm alles umständlich in die Feder diktieren musste. Schon damals fühlte er es, und vielleicht unangenehmer als bei noch größerer Schwäche, dass ihm bisweilen die Gedanken ausgingen, und er entschuldigte sich selbst, dass ihm das Denken und Begreifen schwer wurde und dass er von dem vorhabenden Gedanken abbrechen müsste. So schwand allmählich die Kraft des größten Denkers bis zur völligen Geistesohnmacht hin.